über die Weltmeere und den gesamten Globus. Biersommelier Dennis Spahn nimmt euch mit auf eine Entdeckungsreise rund um die Störtebeker Brauspezialitäten und die Welt der Biere. Und jetzt viel Spaß bei Störtebeker on Air.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Störtebeker on Air, dem Podcast rund um die Störtebeker Brauspezialitäten. Mein Name ist Dennis, ich freue mich, dass ihr heute auch wieder mit dabei seid. Wir knüpfen heute an eine der beliebtesten Folgen, die wir bisher gemacht haben. Rückblick 125 Jahre Brauquartier, also über 125 Jahre Brauquartier haben wir gesprochen. Und deswegen freue ich mich auch so sehr, dass er heute natürlich wieder mit dabei ist, Inhaber und Geschäftsführer Jürgen Nordmann. Hallo Jürgen.
Ja, hallo.
Jürgen, du hast in der ersten Folge haben wir ja über den Standort gesprochen, über deine Familiengeschichte und was hier in den letzten 30 Jahren am Standort, weit über 30 Jahren, alles passiert ist. Und heute wollen wir ein bisschen sogar noch in die Zukunft gucken. Und wie ist das für dich, wenn man schon so viel erlebt hat und so viel hier Innovationen und sowas gemacht hat, ist man dann irgendwann, dass man sagt, oh, jetzt ist aber auch genug, oder gibt es immer den Antrieb, dass man sagt, nee, weit, immer weiter?
Ich glaube schon, dass wir auf Zukunft ausgerichtet sind und deshalb war es für uns auch wichtig, dass wir diesen Standort hier richtig belegen konnten, weil die Marke Störtebeker direkt hier am Wasser positioniert tatsächlich auch die Herkunft hat. Und wenn das nicht hier so wäre, wären viele Folgemaßnahmen nicht so in einer Kausalität, wie es jetzt der Fall ist. Und deshalb freut mich eigentlich, dass wir hier was auch übernehmen konnten, was hier eine Basis hat. Und diese Basis konnten wir in der Vergangenheit, in der jüngeren Vergangenheit, in den letzten 30 Jahren schon sehr schön profilieren. Und aber dieser Standort ist auf Zukunft ausgerichtet und er hat sich immer auch vergrößert und ist auch immer mehr hingewachsen zum Wasser, zur Kaikante mit Gleisanschluss. Und somit haben wir für die Zukunft hier alle Rahmenbedingungen, die nochmal von entscheidender Bedeutung sind, um auch nachhaltig produzieren zu können.
Mhm. Und ganz wichtig, Richtung 2030 und natürlich auch darüber hinaus, ist ja irgendwie, dass man auch so die nächste Generation mit ins Unternehmen reinholt. Und dann hast du ja das Glück, Störtebeker als Familienbrauerei, dass das nicht automatisch, nicht selbstverständlich ist, dass die nächste Generation familienintern das tatsächlich übernehmen kann. Also oft muss man dann irgendwie gucken, wen holt man extern rein. Und dann beim Fußball sieht man das oft, ne, wenn da irgendwie so ein Generationswechsel bei einer Fußballmannschaft oder auch in der Organisation stattfindet, das geht nicht immer reibungslos vorbei. Das heißt, du hast ja das große Glück und deswegen begrüßen wir heute auch unseren zweiten Gast. Du hast mit Jan Malte Nordmann die nächste Generation direkt sowohl in der Firma als auch zu Hause im eigenen Haus.
Ja, das ist eigentlich das Beste, was ein Unternehmen haben kann. Eine Belegschaft, die mitzieht und ein Management, was so auch strategisch ausgerichtet ist. Und bei uns gibt es keine Entscheidungen für die nächsten 2-3 Jahren, weil es da so kurzfristig auch einen kleinen Vorteil bieten würde, sondern wir sind wirklich auf Zukunft ausgerichtet. Und deshalb ist es notwendig, dass auch dieses Management wirklich auch nicht so phasenweise mitgeht, sondern als eine Konstante da ist. Nur wenn eine Konstante da ist, weiß auch die Belegschaft, was sie zu machen hat. Und somit kann man viele Themen dann auch klar lancieren. Die Marke ist auch sehr stark in der Familie so verwachsen und sie muss dann auch dienend sein für die Vertriebsarbeit am Markt und das muss ich sagen, passt erst, wenn man weiß, dass man auch so einen Nachfolger hat und ich hatte auch meine Eltern und Großeltern im Betrieb und wenn man das so über 100 Jahre als eine Konstante hat, ist eigentlich am besten, was man so machen kann und im Mittelstand zu sein, ist eigentlich auch das Schönste, wenn man das über Generationen machen kann. Und wir leben auch sehr gut mit Fremdmanagern, muss ich sagen. Die sind hier auch herzlich willkommen. Aber es muss auch eine Handschrift der Familie auch darüber hinaus da sein, dass man die Ziele auch vernünftig angeht.
Malte, herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank für die ausführliche Einleitung. Danke, Dennis, dass ich hier sein darf.
Ja, sehr gerne. Malte, wie alt bist du jetzt? Wie jung bist du, muss man sagen?
Ich bin mittlerweile 24 Jahre, gehe auf meine 25 Jahre zu. Ja. Und bin jetzt aktiv, ich glaube, seit 2 Jahren hier im Unternehmen tätig, davor studiert. Aber irgendwie hat es mich dann doch recht schnell wieder ins Unternehmen gezogen. Ich glaube, ich hatte viel Handwerkszeug mitgenommen aus dem Studium, was eigentlich direkt in die Anwendung musste. Und wo geht das besser als im eigenen Familienunternehmen? Und jetzt bin ich hier.
Das heißt, wenn man jetzt so zurückblickt, gab es denn auch mal die Zeiten, wo du überlegt hast, so oh, eigentlich würde ich gern Feuerwehrmann werden oder Arzt oder Pferdedresseur oder sowas? Oder war das für dich eigentlich immer schon klar, aus der Sache komme ich hier nicht raus, früher oder später werde ich irgendwie in der Brauerei landen?
Ja, als Kind, weiß ich noch, saßen wir gemeinsam auf dem Gabelstapler, haben auch mal die ein oder andere Palette abgeräumt. Das waren natürlich schon mal prägsame Erinnerungen in der Kindheit. Dann irgendwann war Polizist und Pilot relativ hoch.
Okay, ja.
Da war ich kurz davor, in die Richtung zu gehen. Aber ja, sind immer noch spannende Berufe, wie ich finde. Wäre vielleicht auch ein interessanter Weg gewesen. Aber ich bereue es bisher auf keinen Fall, dass ich den Weg hier eingeschlagen habe und hier sitze.
Und wie ist es dann, wenn man sich das vorstellen muss? Wenn man, es hat ja Vorteile, aber ich kann mir vorstellen, das eine oder andere ist auch mal, wenn man auf der Arbeit ist und denkt so, um Gott sei Dank, jetzt sehe ich die Leute nicht. Jetzt muss ich mal nach Hause mal durchatmen. Und dann sieht man die Leute aber am Wochenende im Zweifelsfall auch wieder. Also wenn man familiär verbunden ist, sieht man sich sowohl auf der Arbeit eben in einem Familienbetrieb als dann auch zu Hause. Ist das schon mal, ist das eine Herausforderung? Sowohl für dich als auch für dich, Jürgen.
Ja, schon. Also man merkt natürlich, dass das Thema des Unternehmens eigentlich immer präsent ist. Also man erwischt sich häufig dabei, dass man eigentlich nicht diese Quality Time in der Familie hat, sondern das Thema, ja, die Belegschaft, das Unternehmen, die Entscheidungen, die man in der Woche vielleicht getroffen hat, dass die einen doch auch das Wochenende begleiten. Ja. Und das ist manchmal auch hilfreich, aber oftmals auch eine gewisse, ja, Bürde, die man da mitnimmt.
Ja. Jürgen, wie ist das für dich? Wann war dir klar, Jan Malte, der macht das hier? Oder gab es für dich auch mal einen Punkt, wo du gesagt hast, ich glaube, der wird Pilot? Wo du zu deiner Frau vielleicht gesagt hast, ich glaube, der wird Pilot?
Für mich ist es eigentlich so, so ein Unternehmen zu führen, bedarf auch viel Energie und viel Kraft. Und man muss immer wissen, ist es tatsächlich nur eine Bürde oder aber ist es auch eine Überforderung, weil das Unternehmen entweder nicht gut dasteht und zu viele Baustellen hat oder auch zu rückwärtsorientiert sich am Markt dort gezeigt hat. Und somit muss ich immer sagen, schön ist, wenn man jetzt so Zeit hat, reinzukommen, um dann auch zu beobachten. Man macht das mit Selbstbewusstsein, man macht es mit Haltung und man bringt auch Sachverhalte nach vorne und vergisst nicht wieder Sachverhalte, die man da umsetzen will. Und dann merkt man auch, oh, ist auch ein Teil deiner Persönlichkeit, weil das auch so ähnlich sieht. Und zu Hause ist tatsächlich so, ich wollte als Jugendlicher auch nichts hören, wenn mein Vater oder mein Opa was fürs Unternehmen gesagt hat und dachte immer, nee, wenn ich da jetzt mit meiner Freundin komme, dann wird wirklich nicht so über die Firma gesprochen. Ja. Aber sie ist tatsächlich immer präsent und bei mir ist es so, ich muss sie da auch tatsächlich zurückhalten, dass ich nicht darüber spreche, aber wir sprechen da relativ wenig am Wochenende drüber. So, und ich glaube auch, dass es mal 30 Jahre, wenn ja mal 30 Jahre weiter ist, dann wird er auch wieder mehr schnacken und merkt auf einmal, dass er so einen ähnlichen Weg eingeschnitten hat. Und das ist so toll, auch im Mittelstand als Unternehmer, wenn man eigentlich merkt, eine Entwicklung ist wohl da, aber diese Persönlichkeiten, die das hier machen, die haben eigentlich oft immer so die gleichen Herausforderungen. Und man muss aber hinbekommen, dass man Zeit hat, dass man Ruhe hat und dass man sich auch die Zeit nimmt, damit man es vernünftig hinbekommt und damit man auch einen vernünftigen Einstieg bekommt und nicht so ein Hauruck Entwicklung da ist. Und das muss ich sagen, hat für mich auch eine hohe Priorität jetzt, dass wir es dahin bekommen. Und da haben wir in den letzten 2 Jahren wirklich auch einen guten Job gemacht, dass das so eine der wesentlichen Entscheidungen auch fürs Unternehmen ist, dass man da Spaß hat und dass man sich nicht überfordert fühlt und dass man auch Akzente setzt und dort dieses Unternehmen auch gut am Markt platziert.
Ja. Wir gucken mal auf das Sortiment, denn ich könnte mir vorstellen, der eine und die andere, die zu Hause zuhört jetzt, ist vielleicht auch ganz gespannt. Okay, Sortiment Störtebeker 2030, in welche Richtung geht das? Was wird noch passieren? Was gibt es natürlich auch kurzfristig noch an neuen Produkten? Und da muss man ja sagen, wer schon länger uns hier verfolgt, der wird wissen, wir haben hier wirklich keinen Mangel an kreativen Bieren, an neuen Sachen, die wir uns einfallen lassen. Und Malte, da stehen ja auch schon wieder ein paar neue Produkte jetzt ganz kurz vor der Tür. Ich habe gerade einen Kasten, eine Erstabfüllung Hanseporter alkoholfrei in den Kofferraum geladen. Fantastisch lecker. Wird es auch nochmal eine eigene Folge dann zu geben. Freut euch da auf jeden Fall schon drauf. Dauert noch ein bisschen, bis es rauskommt, aber das ist super gut. Wir kriegen einen Pilz 0,0. Das Freibier kennt ihr ja schon, ne? Unser alkoholfreies Pilz. Jetzt auch dann noch in der 0,0-Variante. Malte, auf was hast du so am meisten Lust? Was sind so für dich auch Trendthemen, wo du sagst, das wird noch stärker kommen? Die alkoholfreien Biere? Bio?
Spannendes Thema, mit dem wir uns natürlich viel beschäftigen, weil wir wissen ja alle, der deutsche Biermarkt sinkt jetzt schon seit Jahrzehnten, glaube ich. Wir verlieren jedes Jahr massiv sozusagen Volumen in unserem Markt. Das heißt, ja, man streitet sich um immer weniger Anteil, muss natürlich durch ein sehr, sehr tolles Sortiment und eine gute Qualität der Produkte irgendwie aufwarten, um ja sich da zu behaupten. Gleichzeitig schauen wir natürlich immer, können wir den Kuchen nochmal vergrößern, indem wir mal ja andere Segmente ab vom Bier irgendwie ergründen. Ja, an beiden strategischen Stoßrichtungen arbeiten wir. Und jetzt haben wir natürlich ein paar so besondere Trends identifiziert. Das ist natürlich, wie du angesprochen hast, das Thema alkoholfrei, was immer noch mit viel Wachstum verbunden ist, wo wir ja schon seit, ja, ich weiß nicht, 10, 12 Jahren echt tolle Produkte haben, die wir jetzt noch mal ein bisschen ergänzen mit einigen weiteren Sorten. Ja, das Thema alkoholfrei im Bereich Radler auch super interessant. Ich trinke auch sehr, sehr gerne auch mal ein Biermischgetränk.
War ja früher verpönt, muss man auch ganz ehrlich sagen, richtig, ähnlich ja. Wie alkoholfreies Bier generell verpönt war. Aber auch da, also unser Strandräuber Bio und gerade auch den alkoholfreien Zitronenradler trinke ich auch super gerne. Also nicht so süß, schön erfrischend. Also wo man früher vielleicht komisch angeguckt wurde, das ist richtig gut, richtig lecker. Bioqualität, also großer Fan, ja.
Ja, und ich glaube auch ein bisschen so ein Generationenthema. Ich glaube, die Trinker, die sich jetzt abends unter der Woche hinsetzen und ihre 2, 3 Feierabendbier trinken, die gehen uns ein bisschen auch in der Gesellschaft verloren, gerade in den jüngeren Generationen. Von da muss man natürlich gucken, wie man da mit Produkten im Angebot auftritt, die vielleicht diese Zielgruppe ein bisschen besser ansprechen. Ja. Und da finde ich die Strandräuberprodukte sehr, sehr attraktiv. Und da schauen wir natürlich auch immer, was da noch so geht. Ja.
Jürgen, wenn ich jetzt mal durchzähle, die alkoholfreien Biere, dann komme ich dann jetzt, wenn das Sortiment dann Anfang nächsten Jahres steht, komme ich dann auf 5. Aber jetzt hat ja unsere Schatzkiste, Störtebeker, da damals ja was ganz Neues auf den Markt gebracht. Jeder von euch wird es kennen, ne? Schatzkiste, gemischter Sechserträger, sodass man eben die Möglichkeit hat, okay, wie kann ich jetzt mal hier in die Welt der Störtebeker Brauspezialitäten eintauchen? Naja, ich nehme mir mal einfach so einen gemischten Sechserträger mit. Und das heißt aber, wenn ich jetzt bei den alkoholfreien durchzähle, würde ja eigentlich noch was fehlen. Hättest du noch eine Idee vielleicht für ein 6. alkoholfreies irgendwann nächstes Jahr, um diese Kiste zu komplettieren?
Ja, die Schatzkiste ist das Ziel und der Weg zur Schatzkiste ist ein Vorpack. Der wird jetzt auch schon als Dry January im Dezember ausgeliefert und da werden dann auch 4 unterschiedliche alkoholfreie Biere drin sein. Und du hast eben schon gesprochen von den Hanseporter, ein sehr interessantes alkoholfreies Bier, weil es einmal diesen Porter-Stil im Geschmack hervorragend abbildet und darüber hinaus aber auch noch dieses Segment Malzbier hervorragend umsetzt, weil Malzbiere der 80er Jahre sind ja sehr stark auch im Sudhaus in der Brauerei hergestellt worden. Und da haben wir, glaube ich, ein unheimlich interessantes Produkt, was wir jetzt auf den Markt bringen, weil es sowohl diesen Porter-Stil, Bierstil verkörpert, als auch schon Malztrunk in einer sehr interessanten Art und Weise, nicht zu süß und übers Sudhaus dort hergestellt, so abbildet. Und da muss ich sagen, das ist so eines der interessantesten Produkte, was wir so in den letzten Jahren, glaube ich, auf den Markt gebracht haben. Und als wir dann mit den Vorpack tatsächlich auch zum deutschen Handel gingen, sagen die sofort, ihr müsst mit der Schatzkiste alkoholfrei kommen. Ja, das heißt wieder, es fehlt noch ein Produkt. Aha. Wir haben schon 5 alkoholfreie. Und jetzt sind wir dabei, dieses 6. Dort noch zu definieren. Und da wollen wir das so spätestens bis Mitte des nächsten Jahres, wollen wir die sechste Sorte definiert haben. Und und dann glauben wir, dass wir mit der Schatzkiste alkoholfrei wirklich auch nochmal ein außerordentliche Variety Pack haben, so was so am Markt jetzt auch mit dieser Gesundheitsentwicklung, so die so von vielen Menschen und auch gerade von jungen Menschen und von Frauen dort auch sehr stark im Getränkebereich verkörpert wird, dass wir da eigentlich einen tollen Probierpack dann auch haben.
Ja, also mein Lieblingsbier nach Verkostung, wenn ich dann auch teilweise 3 Verkostungen am Tag, den ganzen Tag gequatscht, mein Lieblingsfeierabendbier immer Bernsteinweizen alkoholfrei. Ich finde das so schön erfrischend und das ist immer mein Favorit dann auch. Und das heißt, da freuen wir uns schon mal drauf. Und wie Jürgen richtig gesagt hat, ne, vor dem 6er-Pack kommt erstmal der 4er-Pack Dry January mit dem Atlantikale alkoholfrei, dem Bernsteinweizen-Alkohol, dem alkoholfrei, dem Freibier und eben dem neuen Hanseporter. Also da könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Und die Vorsätze zum 1. Januar sind dann ja immer sehr groß, sehr gut. Und wir sind aktuell auch dabei, mit ein paar Bars tatsächlich zu gucken, dass wir dann auch vielleicht das Freibier eben im Fass anbieten können in ein paar Locations in Deutschland. Ne? Also für den Januar könnt ihr euch auf jeden Fall schon mal gute Vorsätze nehmen und dann Störtebeker Freibier alkoholfrei eben vom Fass dann auch genießen. Eine Sache, die ich mir auch schon sehr lange immer gewünscht habe, war immer so, wenn die Leute mich gefragt haben, so gerade wenn es um internationale Biere geht, sind die oft in der Dose, weil es einfach so ein bisschen den CO2-Abdruck senkt, ne? Wenn das Bier über weite Strecken gerade außerhalb des eigenen Pfandsystems transportiert wird, man kann es schneller runterkühlen, doppelte Menge, gleiches Gewicht auf einer LKW-Ladung transportieren. Frage war immer, wann gibt's denn mal so ein Atlantic Ale in der Dose oder sowas? Dann habe ich mir gesagt, oh, an dem Tag, wo ich einen schönen 6er-Träger Atlantic Ale Dose, schön gekühlt im Rucksack, wiegt die Hälfte als ein 6er-Träger in der Flasche. In dem Tag, wo ich einen 6er-Träger Atlantic Ale schön gekühlt mit an die Alster nehmen kann, ich sag, da geht die Sonne auf. Und Malte, das ist gar nicht mehr dieser Sonnenaufgang, den ich da herbeigesehen habe, der ist gar nicht mehr so weit weg.
Das ist richtig. Also man muss natürlich dazu sagen, für uns ist das Mehrwegsystem noch natürlich der absolute Favorit in Sachen Nachhaltigkeit, deswegen wollen wir das natürlich auch immer stärken, aber wir haben doch realisiert, dass Dose gar nicht so ganz schlecht ist wie ihr Ruf, gerade wenn es um Exportthemen geht, aber auch um Convenience-Artikel hat die Dose natürlich eine Daseinsberechtigung und das nehmen wir zum Anlass und haben mal so ein bisschen unser dynamischstes und jüngstes Produkt einmal in die Dose gebracht, wollen das demnächst anbieten, das Atlantic Ale, alkoholfrei und in der normalen Variante. Und ja, erhoffen uns damit nochmal so ein bisschen auch eine neue Zielgruppe zu erschließen, die vielleicht bisher nicht zum Störtebeker greift. Also ich kenne es selber vom Festival, wenn ich aufs Festival fahre, Glasflaschenverbot, dann komme ich mit Störtebeker immer nicht so weit.
Ist auch Fassverbot oder könntest du auch so ein Fass hinten reinpacken?
Mit dem richtigen Equipment könnte man das vielleicht nochmal machen, aber da ist natürlich die so Dose deutlich angenehmer.
Kleinen Guerilla-Ausschank machen.
Ja. Oh ja, ja. Also Festival ist für uns eh nochmal eine Frage der nächsten Jahre, wo wir uns mal mit beschäftigen wollen. Aber bis dahin kann man wenigstens seinen Atlantic Ale als Dosenvariante mitnehmen. Das ist für mich natürlich super cool, aber ich glaube für viele unserer Kunden eine interessante Sache. Gerade auch in den Städten, wie du angesprochen hast, mal mit irgendwie ans Wasser nehmen.
Genau, ja. Also Atlantic Ale alkoholfrei in der Dose demnächst, ne? Also haltet auch da die Augen offen und ich kann schon so viel sagen, ich habe schon einen Probedruck in der Hand gehabt. Es sieht halt nicht, das Ding sieht halt aus wie, als wäre es so eine Apple-Dose, ne? Also wunderschön designt, also nicht wie so die normale, vielleicht die eine oder andere Dose, die man schon mal im Supermarkt gesehen hat, wo man sagt, so um Gottes Willen. Denn man muss natürlich sagen, so eine Dose hat einfach ja viel mehr Oberfläche, die man eben nutzen kann für eben so ein schönes Foto, so ein Aufdruck, Text. Ich bin ja immer großer Fan, wenn wir Bier trinken, immer großer Fan, wenn auch ein kleiner Text draufsteht, vielleicht noch ein QR-Code, vielleicht ein Piktogramm und so weiter und so weiter. Also freut euch drauf, wenn ihr die Dosen das erste Mal in der Hand habt. Ich habe die Tage, hat mich eine Dame angesprochen, sagt, ja, hier, mein Mann sammelt Kronkorken und ich sammle immer die Etiketten. Ich könnte mir vorstellen, wenn sie zuhört, schöne Grüße. Sie wird sich im Zweifel auch so eine Dose dann einfach irgendwo hinstellen, weil die ist auch sehr, sehr schön. Ich habe noch 2 Themen zum Überthema Sortiment, 2 Fragen quasi. Jürgen, was hältst du von glutenfreiem Bier? Ist es auch ein Thema, was aktuell ist, was irgendwie mal noch auf dem Schirm ist, was vielleicht noch kommen muss oder kommen wird?
Ja, das Problem ist so bei Bier, wenn man so ein Defizit, was da ist, dass man nicht glutenfrei, dass man nicht Gluten ab kann, dass man da eine Sorte für herstellt. Deshalb glaube ich, wird es nicht ein glutenfreies Bier bei uns geben, aber dass man eine Sorte nachher auch mit einer Merkmalausprägung glutenfrei hat, das sehe ich schon in Zukunft, weil Gesundheit ist das höchste Gut und das, und dem sollten wir auch entsprechen. So, aber ich würde jetzt nicht zu stark vorne mit glutenfreies Bier kommen, aber hinten als Merkmalsausprägung ist in Bioqualität oder ist glutenfrei, halte ich für absolut notwendig und glaube auch, dass wir das da in diese Markenwelt gut mit reinkommen und dann muss es Spaß machen beim Bier trinken und dann glaube ich, haben wir das auch gelöst, dass es nicht so ein Defizitbier ist, sondern dann auch ein nettes Produkt, was so einfach zu handeln ist. Mhm.
Also das halten wir mal im Hinterkopf. Ne? Das ist noch nicht im Release-Kalender für die nächsten 12 Monate drin, wenn ich das richtig höre. Aber das haben wir auf jeden Fall auf dem Schirm, denn auch da kommen immer wieder häufig Fragen. Malte, wo aber die meisten Fragen zu kommen, ist zu Spezi. Wann kommt der Störtebeker Spezi? Wir sind ja gut befreundet, sind ja auch freie Brauer, ne? mit Riegele, Sebastian Priller. Hast du dem schon mal eine E-Mail geschrieben? Hast du schon mal gefragt, so pass auf, Lizenzrechte, Störtebeker Spezi, wie schaut's da aus? Kannst du uns da mal mit auf die Reise nehmen?
Ich glaube, du warst schon mal im Austausch, Jürgen, ne?
Ja.
Hattest mit ihm gesprochen. Ja, also für uns natürlich ein spannendes Thema, weil, ne, ich habe das ja schon angesprochen, die Zahlen im Biermarkt, die sinken konstant. Man hat eine junge Generation, die sich voll auf diese Produkte stürzt. Da ist natürlich die Frage, möchte man das auch bedienen? Bisher sind wir aufgrund unserer Marke noch nicht ganz in den Bereich Spezi vorgedrungen. Können uns das in Zukunft vorstellen, aber das wird erstmal die nächsten Jahre noch kein Thema sein.
Okay.
Ich finde, wir haben da ganz wunderbare Alternativen unter den freien Brauern. Wenn ihr jetzt hinter die Kulissen schauen könntet, habe ich hier auch gerade ein Produkt stehen, was ich ganz gerne mal trinke. Freue mich immer, wenn unser Vertriebler aus Bayern hochfährt und uns ein, zwei Kisten mitbringt.
Ja. Die haben die besagte Brauerei macht, glaube ich, mittlerweile ein Drittel oder sogar mehr ihres Flötzinger, ne?
Genau, also verschiedene Spezi, die ich gerne trinke. Ich kriege mal so ein Bayern-Paket mit ganz verschiedenen Produkten mitgebracht. Da freue ich mich immer sehr. Aber ich glaube, Störtebeker ist da in den nächsten Jahren noch nicht ganz bei dem Thema Spezi dabei.
Okay. Was hat Sebastian Priller gesagt? Aber generell hätte er noch Kapazitäten für Namensrechte?
Leider hat er ja dann auch Schombacher die Lizenz gegeben.
Ja.
Mit Sebastian kriegt man es nicht hin, aber ich glaube schon, dass wir bei den freien Brauern interessante Biere haben. Und was kommt so Beyond Bier so? Da muss ich sagen, sehe ich jetzt auch nicht so einen wahnsinnigen Handlungsbedarf, weil so dieses Brauunternehmen hat so eine tolle Verzahnung als ein Ökosystem hin zu Energie, zu Landwirtschaft, zu den ganzen Einzelhandel, zu vielen Konsumenten. Wir haben wirklich eine Branche, die sich extrem auch netzwerkartig dort so entwickeln kann. Und auch wenn es mit dem Bierkonsum zurückgeht, hat man wahnsinnige Chancen. Und dass wir die Zukunft auch bringen, dass man vieles miteinander neu verweben kann. Auch unsere ganzen Rohstoffe und Reststoffe, die hier im Unternehmen sind. Diese ganze Alkoholisierung, haben wir viel Alkohol, den wir wieder einbringen können und dadurch auch Heizöl oder Gas dann substituieren können. Also wir haben eine wahnsinnige tolle Branche und sie gibt so viel her und man sollte nicht so immer in die Breite gehen, dass man alles kann, sondern man sollte eigentlich sagen, was kann man besonders gut und wie kriegt man dann auch so PS auf die Straße und kriegt das zum Konsumenten dann auch so hinorientiert.
Da höre ich jetzt raus, ich übersetze das immer einmal für euch da draußen, Da wurde schon drüber gesprochen. Das ist noch nicht ganz, ganz raus, das Thema. Aber auch da in den nächsten 12 bis 24 Monaten erstmal kein Störtebeker Spezi. Aber vielleicht wird das irgendwann nochmal ein Thema, ne? Wenn man nochmal an die Strandräuber rangeht. Vielleicht auch Wasser haben wir ja schon, ne? Also vielleicht gibt es da auch nochmal irgendwie eine schöne Schorle oder so. Also gucken wir mal, ne? Wir machen aber erstmal Bier und da natürlich auch immer ein ganz, ganz großes Thema, das Thema Nachhaltigkeit. Jürgen, was ist denn aktuell der Stand zum Thema Nachhaltigkeit? Was sind so unsere Leuchtturmprojekte hier am Standort oder generell in der Lieferkette, wo du sagst, da sind wir auf jeden Fall schon mal über dem Durchschnitt, da sind wir auf jeden Fall schon mal auf dem guten Weg?
Ja, mit der Nachhaltigkeit ist bei uns so, dass wir erstmal noch ein Grundstück erworben haben und dieses Grundstück ermöglicht uns an Kaikante und einen Bahnanschluss zu haben. Und das ist erstmal sehr wichtig, dass so im Bereich Mobilität, Verkehr, Beschaffung und nachher auch zum Kunden hinzukommen, dass man dann Bahn und Schiff noch zusätzlich zur Straße einsetzen kann. Da muss ich sagen, war es für mich auch nochmal so in der Krise wichtig, dass wir dieses Grundstück auch da erwärmen konnten und jetzt da eigentlich sämtliche Rahmenbedingungen haben, um unterschiedliche Verkehre auch modular einsetzen zu können. Mhm. Dann haben wir so jetzt mittlerweile 20.000 Quadratmeter Solarpaneele auf unsere Dächer dort gebracht und speisen direkt ein, so was auch dann naheliegend war und wie das dann auch zeitnah in den letzten 6 Jahren dort umgesetzt haben. Erst haben wir so 12.000 Quadratmeter gemacht und dann nochmal 7.000 so hinterher und somit haben wir jetzt so knapp 20.000. Und jetzt geht es darum, auch Windräder in der Umgebung der Brauerei so zu erwerben, dass wir direkt Anschluss an unser Mittelspannungstrafohrhaus dahin bekommen, wir dann auch Netzentgelte sozusagen einsparen, weil es eine Direkteinsparung wäre. Und dann würden wir auch von den Energiekosten wieder auf einem Niveau sein, wenn die Netzentgelte nicht zu bezahlen sind, die so in Deutschland hinnehmbar sind. Und das müssen wir so in den nächsten 2-3 Jahre hinbekommen. Und dann, glaube ich, sind wir auf einem sehr guten Weg, dass wir erstmal die ganze Energie auch dann so eben regenerativ haben und wir dann auch dort Produktion und Energiegewinnung, Energieerzeugung und dann Energiebedarfe dann auch auf diese Produktion einstellen. Und das hat auch was viel mit Digitalisierung zu tun und Software, die dort jetzt auch angeschafft werden muss. Und da sehen wir schon, SAP muss Transaktionen optimieren. Und die Transformation in puncto Nachhaltigkeit, da muss auch ein Partner gewonnen werden, der ganzheitlich dort in dem Gebiet auch vieles nachher miteinander verknüpfen kann.
Man muss natürlich wissen, dass wir es auch ein bisschen schwieriger haben als viele andere Brauereien. Wenn wir über Nachhaltigkeit sprechen, ist natürlich ein weites Feld, aber bei dem Thema Energie und ja, Dekarbonisierung setzen natürlich viele Brauereien darauf, zum Beispiel Methoden zu nutzen, um den Energieverbrauch zu senken. Das ist in dem Fall zum Beispiel High Gravity Brewing, das konzentrierte Einbrauen von Bier. Dann sozusagen haben sie weniger Tankvolumen, müssen weniger Energie nutzen, um das ja, zu erhitzen, zu kühlen. Und am Ende vom Füller wird es wieder runterverdünnt auf das trinkbare Bier. Das ist natürlich etwas, was wir eigentlich nicht nutzen wollen. Wir haben einen sehr hohen Qualitätsanspruch. Das heißt, uns ist so ein bisschen der einfache Weg verbaut. Und wir müssen natürlich immer schauen, wie können wir trotzdem besser sein als der Branchendurchschnitt in Sachen Nachhaltigkeit, ohne die Abkürzung zu nehmen und sozusagen die schnellen Nachhaltigkeitserfolge zu feiern. Und das ist für uns natürlich herausfordernd. Deswegen hohe Investitionen in sozusagen erneuerbare Energien und die Energiegewinnung, aber auch ja sehr viel drumherum forschen, können wir vielleicht gleich nochmal auf unser Projekt eingehen, wie wir auf unsere Nebenströme uns konzentrieren und damit nachhaltiger werden wollen. Aber das nur mal so nebenbei als Einwurf, wir haben es ein bisschen schwieriger.
Ja. Ja. Das ist fast schon so ein bisschen Greenwashing, ne? Wenn man da manchmal reinguckt und dann sagt so, ja, okay, stellt euch zu Hause vor, ihr habt einen großen Pott mit Soße, ne? Der ist ganz krass einreduziert und dann habt ihr da einen 5-Liter-Topf und könnt aber aus dem 5-Liter-Topf 15 Liter Soße machen. Ne? Wenn ihr sie dann abfüllt, gibt einfach immer ein bisschen Wasser dabei. Ihr braucht aber nur diesen 5-Liter-Topf. Ne? Das ist High Gravity. Und das verwenden eben viele Brauereien. Ne? Brauen einfach das Bier deutlich stärker ein. 7-8%. Brauchen dadurch weniger Tankkapazitäten. Und dann wird es einfach beim Abfüllen Wasser hinzugegeben. Und dann wird es auf eure 4,9, 5,2% dann eben runter verdünnt. Das möchte man im Idealfall nicht machen, ist nach dem Reinheitsgebot, steht also auch nirgendwo drauf, aber das gibt es natürlich hier bei Störtebeker nicht. Wenn wir jetzt nach vorne gucken, Malte, 2030, was wären so Nachhaltigkeitsziele, die ihr gerne umsetzen würdet oder wo die jetzt auch schon gerade angegangen sind oder die im Prozess noch sind, ja?
Ja, so ein großes Thema sind natürlich die angesprochenen Nebenströme. Also wir haben uns mal angeschaut, was ist unser bisheriger Hauptstrom und was fällt eigentlich links und rechts auf dem Weg zum Produkt eigentlich noch so ab. Und das ist für uns ein wahnsinnig wichtiger und relevanter Rohstoff, der da entsteht. Wir haben unseren größten Rohstoff natürlich mit dem Treber, knapp 7000 Tonnen Treber, die bei uns anfallen. Und das muss man sich eigentlich mal vorstellen, im Tank, bevor sozusagen die Maische entsteht, wird ja Getreide, Malz dort eingeführt. Das ist eigentlich ein Lebensmittel, das könnte man auch zum Backen verwenden oder für ähnliche Dinge. Dann spülen wir das mit Wasser aus, es wird die Maische sozusagen kreiert und dann nehmen wir die Reste, die übrig bleiben, den Treber und fahren ihn eigentlich in einen Tank und es geht in die Massentierhaltung im schlimmsten Fall. Das heißt, aus einem hochwertigen Lebensmittel machen wir eigentlich Futtermittel und das war für uns immer ein großes Problem, ein Dorn im Auge. Und da haben wir vor einigen Jahren zusammen mit Partnern ein Forschungsbündnis gestartet und haben mal geschaut, was kann man eigentlich aus diesen Nebenströmen noch so machen? Wie kann man den entsprechenden Wert noch zuführen, den er eigentlich verdient
hätte? Ein Treberbrot ist ja auch immer, wird immer viel gefragt, wird auch gerne gemacht.
Genau.
Aber ich könnte mir vorstellen, man könnte sogar noch was anderes mit dem Treber machen.
Absolut. Also Treberbrot ist natürlich, sagen wir mal, der einfachste Schritt. Mhm. Wir haben es dann doch noch ein bisschen komplizierter gemacht und haben gesagt, ein bisschen Technologie und Mikroorganismen können wir den Treber so nicht nur auf einem Niveau qualitativ halten, sondern sogar aufwerten. Mhm. Und mittels Partnern haben wir dann rausgefunden, wenn wir eine Präzisionsfermentation durchführen auf Pilzbasis, also Mikroorganismen, die den Treber verstoffwechseln, eine eigene Biomasse damit aufbauen im flüssigen Zustand, dann können wir sozusagen das Produkt aufwerten. Das hat eine viel höhere Proteinwertigkeit am Ende in dieser Masse und eignet sich dann hervorragend auch für feste Lebensmittel.
Ja.
Deswegen verfolgen wir gerade das Ziel sozusagen, im Brauprozess einmal einen zweiten Hauptstrom zu erschaffen, also das Ganze aufzugabeln und zu sagen, wir machen ein flüssiges Lebensmittel und ein festes Lebensmittel, was entsteht. Beides aus derselben Brauerei, beides höchste Qualität, Bioqualität bei vielen unserer Produkten. Mhm. Führt natürlich dazu, dass die Brauereien ein gewisses Wertschöpfungspotenzial natürlich noch haben, aber auch in Sachen Nachhaltigkeit für die gesamte Gesellschaft super spannend, weil wir haben jetzt 7000 Tonnen Treber, bei anderen Brauereien sind es eher 70.000 Tonnen Treber.
Ja.
Das wäre natürlich auch in Sachen Nachhaltigkeit ein wahnsinniger Erfolg, wenn man das nicht erst durch ein Tier durchleiten müsste mit wahnsinnig schlechten Wirkungsgraden, sondern es fast zu 90-95% direkt in ein Lebensmittel umsetzen könnte.
Ja, und das ist, ja, Jürgen?
Also ich muss sagen, so das zeigt eigentlich, dass unsere Branche unheimlich viele Optionen und Möglichkeiten hat, dass man da wirklich noch vieles optimieren muss. Und gerade auch im Punkto Nachhaltigkeit werden wir Brauer dort viele Optionen haben, dass wir auch so für Städte auch Energie erzeugen kann. Bei uns ist 365 Tage, 64 Stunden Energiebedarfe da und die kann man auch abgeben, wenn dort schwächere Bedarfe auch in Kommunen benötigt werden. Und somit ist so die Branche toll. Und das andere ist, dass sich dann auch die junge Generation mit neuen Themen, die zukünftig auch dann Wertschöpfung fürs Unternehmen bringen kann, dass man sich da auch mit auseinandersetzen kann und da auch erstmal Freiheiten hat und so auch den Laden hier erstmal kennenlernt, ist eine tolle Sache und somit ist man hier auch, hat man hier die Möglichkeit, Start-up Bedingungen zu schaffen. Der Alte kümmert sich, damit das Geschäft auch noch vernünftig weiterläuft. Aber man braucht auch die neuen Sachen. Wirklich auch Pfeile im Köcher, die man später benötigt, wenn Bier tatsächlich nicht mehr ganz so die hohe Relevanz hat. Da muss vernünftig dran gearbeitet werden. Und das zeigt eigentlich auch, dass dieser diese generationenübergreifenden Themen benötigt man, um auch nicht diese Marktaktivität auch zu verlieren und auch als Pionier weiterhin neue Themen auch anzugehen. Das hätte ich jetzt gar nicht mehr, diese beiden Welten hätte ich gar nicht mehr zusammengekriegt. Und deshalb bin ich eigentlich auch dankbar, dass das Unternehmen es schafft, solche unterschiedlichen Bereiche auch anzugehen, zu kreieren und dort auch wieder marktaktiv zu sein, ähnlich wie wir es 2004 mit Logipack waren oder auch mit vielen anderen Themen, da wo wir was geschaffen haben und neue Pfade betreten haben, die noch nicht ausgetreten waren, die für uns eigentlich perfekt waren, dass wir uns entwickeln konnten, haben wir jetzt auch wieder so einen Bereich, der auch von der Gesellschaft her eine hohe Relevanz hat, dass das Ernährungssystem sich tatsächlich etwas zu erneuern hat und wir auch im Punkt Mobilität Gebäudemanagement und Ernährung, dass dort auch Akzente gesetzt werden kann. Und das können wir. Und deshalb ist unsere Branche toll. Und deshalb ist auch dieser Mittelstand toll, der das auch so inhabergeführt auch gut umsetzen kann.
Ja. Malte, nochmal auf die Sache mit der mit dem Treber hin. Das ist ja eine eigene ausgegliederte Gesellschaft dann quasi, ne? Also unter dem Namen Eat Beer läuft das Ganze dann, wenn wir auch in Zukunft sicherlich nochmal eine eigene Folge dann zu machen. Ende des Jahres, glaube ich, geht das hier dann so langsam wirklich los, ne? Also von der Theorie in die Praxis.
Genau, also mit unseren Partnern im Rubin-Bündnis, also regionale unternehmerische Bündnisse für Innovation, da haben wir Hochschulen, Universitäten dabei gehabt, Gießen, Neubrandenburg, aber auch viele Partner aus der Region, haben wir eben diesen Prozess gemeinsam erforscht und entwickelt, haben dann gemeinsam eine Pilotanlage gebaut, die ist gerade noch so in der Endfertigung, kommt jetzt Richtung Dezember hier zu uns nach Stralsund.
Quasi als Weihnachtsgeschenk.
Genau, als großes Weihnachtsgeschenk und dann können wir hier ganz fleißig testen und den Prozess auf vorindustriellen Maßstab entwickeln.
Ja.
Und weil wir natürlich Störtebäcker sind und immer einen Schritt voraus sein wollen, haben wir schon mal nebenbei ein neues Unternehmen gegründet, was das Ganze schon mal groß in die Skalierung bringt und industriell denkt. Weil im kleinen sozusagen Kochtopf ist das immer alles super einfach, aber im großen Maßstab kommen andere Dinge dazu. Und wir sehen uns halt im Vergleich zu vielen anderen Unternehmen der Biotech-Branche eigentlich in der Lage, sozusagen Industrialisierung und Skalierung vorzunehmen, weil wir sind halt eine industrielle Fertigung. Wir wissen, was es bedeutet, nicht nur ein kleines Süppchen zu kochen, sondern auch sozusagen in einem größeren Maßstab zu brauen und zu arbeiten. Und so können wir sozusagen auch unsere Erfahrungen mit einbringen und sind eben nicht das ganz kleine Startup, was sozusagen noch sehr, sehr viel im Kochtopf forscht, sondern können auch von der Industrialisierungsseite kommen und sagen, ja, was braucht man eigentlich, um so einen Prozess auch größer zu denken, holen uns jetzt sozusagen eigene Engineering-Fähigkeiten auch ins Haus, also von der Brauerei so ein bisschen zum Ingenieursunternehmen,
ja,
und wollen dann eben noch einen Schritt weitergehen als das, was ich eben schon gesagt habe, nämlich eben nicht diese Lösung nur bei uns in Stralsund anbieten, sondern über so eine modulare, containerbasierte Lösung, das auch anderen Brauereien auf den Hof stellen und sagen, wir wollen das eben nicht nur als eigene Lösung, sondern als Branchenlösung auch entwickeln,
ja,
und können so auch anderen Unternehmen diese Fähigkeiten bereitstellen. Und das ist so ein bisschen unser Ziel, dass irgendwann ganz Deutschland, vielleicht auf der Welt, diese verteilten Produktionsanlagen laufen, die eben aus Nebenströmen ganz neue Wertstoffe und Produkte kreieren. Ja, das bedarf ein bisschen Grips und deswegen holen wir uns da neue Fähigkeiten ins Haus, aber super spannend, das durchzuführen.
Wo muss man dann eine E-Mail hinschreiben, um Anteile zu erwerben?
Ja, das ist vielleicht noch ein bisschen zu früh. Erstmal müssen wir so ein bisschen unter dem Radar bleiben, außer natürlich hier im Podcast. Aber wenn wir natürlich merken, dass wir da auf Partnerschaften angewiesen sind, ist vielleicht irgendwann mal der Zeitpunkt, das auch zu öffnen. Wer weiß.
Okay.
Aber erstmal.
Natürlich zuerst für die Podcast-Hörer, muss man ja ganz ehrlich sagen.
Auf jeden Fall.
Da gibt es einen kleinen Presale hier und dann kann man noch zu den Schweinepreisen kann man da noch investieren. Störtebäcker 2030, ich sehe uns da tatsächlich sehr, sehr gut aufgestellt. Jetzt wäre natürlich immer noch die Frage, wenn wir jetzt mal so in die Glaskugel gucken, ne? Was sind so Sachen, wo wir sagen, boah, 2030, wenn man jetzt mal auf die Uhr guckt, 2024 ist fast vorbei, also 2030 ist schon um die Ecke. Malte, hast du noch so Ideen, wo du sagst, boah, 2035, 2040, also das würde ich gern noch hier am Standort zum Beispiel auch haben, ist ja auch ein ganz, ganz tolles Ausflugsziel. Ich glaube, viele, die hier zuhören, waren auch schon mal hier vor Ort. Ich sehe auf Facebook immer ganz viele Bilder auch, wenn die Leute dann im Brauereimarkt waren, ne, das Störtebäcker Paradies, sich da eingedeckt haben und so weiter. Hast du noch vielleicht Ideen hier auch für den Standort? Was könnte man hier noch erweitern, besser machen, toller machen, noch mehr Erlebnis machen?
Also ich könnte jetzt, glaube ich, hier in dem Büro eine Schublade aufmachen oder würde ich fertige Pläne schon rausholen, wie man die ganze Location hier zu einem wahnsinnig tollen Erlebnisbrauchquartier ausbauen könnte mit Hotels, Museen und so weiter und so fort, einer eigenen Melzerei. Also wir haben große Träume, mussten aber natürlich auch durch Corona und die Krisen, die darauf folgten, so ein bisschen sagen, wir haben gerade groß investiert, wir müssen uns ein Stückchen zurückhalten. Das ist vielleicht was für Störtebeker 2035 oder 2040, wenn wir ein bisschen Spielraum wieder haben. Ist das für uns natürlich eine Herzensangelegenheit, diesen Standort auch zu entwickeln und den Leuten unsere Brauerei zu zeigen und unser handwerkliches Brauen hier zu präsentieren. Da sind wir unfassbar stolz drauf und würden das gerne noch viel schöner in Szene setzen. Das ist auf jeden Fall noch was, was wir vorhaben.
Und Jürgen, bei dir, also wir haben gerade im Sommer, Jürgen Klopp ist quasi in Rente gegangen, ne, hat Liverpool nach vielen Jahren verlassen und was er immer gesagt hat, er möchte ein bestelltes Feld hinterlassen. Ne? Also er wollte deswegen auch gar nicht da irgendwie sich auf Diskussion einlassen, nicht, dass er irgendwann entlassen wird, deswegen hat er von sich aus gesagt, pass auf, dann und dann gehe ich. Und ich glaube, er hat da auch ein bestelltes Feld hinterlassen. Was sind jetzt so deine Sachen, wo du noch sagst, aber wenn ich mich noch um das und das gekümmert habe, dann irgendwann, das sind so meine Sachen und dann soll hier der Malte mal machen. Gibt es noch so Sachen, wo du sagst, so, ah, komm, das will ich noch machen? Das müssen wir noch hinkriegen.
Ich muss sagen, bei unserem Vater war es so, wenn die Molkerei in Wildeshausen abgerissen worden ist, dann ist der da morgens hingefahren und hat gefragt, ob er nicht das Werkstor da ausbauen kann. Und dann war es tatsächlich bei uns so, dass er einmal in Wildeshausen eingebaut worden ist und dann auch bei Beckröge in Bremen dieses Tor. Und haben sich mittlerweile schon drei Leute das Bein gebrochen, weil das so schwer war. Und das war für mich eigentlich so die Lehre, wir müssen von Anfang an sehen, dass wir auch skalierbare Standorte bekommen. Und als wir hierher kamen, konnten wir 1991 so knapp 40.000 Quadratmeter erwerben. Und wir hätten es gar nicht hinbekommen, diese Entwicklung, so über 100.000 Hektoliter, wenn wir es nicht geschafft hätten, eine ansässige Gartensparte dort 60 Gartenspartenbesitzer zu fragen, ob sie uns nicht ihre Gartensparte verkaufen können. Und dann hatten wir die Chance, dass sie tatsächlich das da liquidiert hatten, dort diese Gartensparte zu übernehmen. Und dann hatten wir statt 38.000 Quadratmeter 80.000 Quadratmeter. Mhm. Und jetzt haben wir auch nochmal die Chance gehabt, mit der Stadt zu sprechen, dass wir nochmal 40.000 Quadratmeter, sprich 120.000 Quadratmeter. Wir haben es geschafft, dass eine Entwicklung hier möglich ist, weil wir Raumstrukturen haben, die in Zukunft notwendig sind, weil das Geschäft ein komplexes wird. Und diese Komplexität, da braucht man Raumstrukturen, damit man dann auch klare Prozesse und effiziente Abläufe hinbekommt. Das haben wir Gott sei Dank geschaffen und da bin ich auch erstmal stolz. Und leider ist es so, dass Brauereien auch sehr kapitalintensiv ist, um erstmal so einen Stand hinzubekommen, haben wir auch tatsächlich da in den letzten 10 Jahren was riskiert. Gott sei Dank haben die Konsumenten uns dort die Treue so tatsächlich auch, sind treu geblieben und diese Erwartungshaltung, dass wir es packen können, hat sozusagen auch hingehauen. Deshalb muss ich sagen, sind wir erstmal zufrieden mit dem, was wir gemacht haben und die Rahmenbedingungen sind da und da muss ich auch sagen, einige Schränke sind hier und da sind Schubladen drin und da sind Pläne und hier gibt es noch eine Strafjustizanstalt. Wenn man die mal bekommen könnte, hätte man einen wahnsinnig schönen Baumbestand und schöne Flächen und da könnte man ein Hotel auch direkt am Wasser mit Anschluss hier zu unserer Brauerei, aber die müssten dann auch irgendwo mal woanders hingehen und das ist Gott sei Dank nicht mehr meine Fragestellung. Ich werde da diese Zielsetzung vielleicht ja Malte mal schriftlich mitgeben, was so in den nächsten 50 Jahren eher nochmal immer im Kopf behalten soll, aber man hat hier viele Chancen und ich freue mich, dass die Marke so verortet ist, wie es für Störtebeker gehört, direkt am Wasser, am Strelasund und alles ist authentisch und ist in sich schlüssig und ist nicht gefaked oder nicht so irgendwie manipuliert.
Ich glaube, da können wir uns drauf freuen. Aktuell muss man ja tatsächlich erst noch was klauen, damit man eine Zimmerkarte kriegt, unten für das Hotel am Wasser. Also ne, ist noch ein JVA. Dementsprechend, wir arbeiten dran, dass man irgendwann auch da ganz normal reinkommt und dann im Störtebeker Hotel hier auf dem Gelände schlafen, dann in die Melzerei, Brauereiführung insgesamt, im Braugasthof, im Brauereimarkt. Ich glaube, dann ist man tatsächlich hier fürs ganze Wochenende gut versorgt und kommt aber gerne jetzt natürlich schon vorbei, wenn ihr noch nicht hier wart. Also ganz, ganz dringende Empfehlung dafür. Wer gerne Bier trinkt, der kennt andere Leute, die gerne Bier trinken. Und wenn ihr das hier jetzt sehr zeitnah hört, am übermorgen, am Freitag, den 1.11., so heißt es, 1.11., trinken der Jens und ich wieder ein paar Biere. Störtebeker Abenteuerreise, unsere Online-Verkostung. Und da teilen wir dann auch mit, wer wird denn das neue Neipa, wer wird das neue Neipa-Rezept liefern? Wie ihr wisst, 6 Hopfenhändler haben ja da miteinander konkurriert am 1.11. Werden wir das Ganze auflösen? Ich war auf kleiner Deutschland-Tournee, es gab viele, viele Verkostungen. Ich habe vorhin mit Jens schon mal in die Auswertung reingeguckt. Der Gewinner steht fest, am 1.11. werden wir das Ganze dann verkünden in der Abenteuerreise. Sonst schon mal auf Social Media und Co. vorbei. Das Ganze haben wir vorhin noch bei neuen Produkten, beim neuen Sortiment vergessen. Ab April circa nächsten Jahres wird es ja dann auch unser sehr, sehr beliebtes Störtebeker New England IPA nach neuem Rezept dauerhaft im Sortiment geben. Also ich glaube, die nächsten 6 bis 12 Monate braucht sich biertechnisch hier niemand Sorgen machen. Und dementsprechend, wer gerne Bier trinkt, kennt Leute, die gerne Bier trinken, sagt denen schon mal Bescheid. Oder die Weihnachtssaison geht los, bringt denen vielleicht auch einfach mal was mit. Ne? Da freut man sich immer. Und wer gerne Podcast hört, kennt andere Leute, die gerne Podcast hören, empfiehlt den Podcast auch gerne weiter. In diesem Sinne, ich glaube, wir sind gut aufgestellt für 2030 und ich sag schon mal vielen Dank, Jürgen.
Ja.
Vielen Dank, Malte. Wir müssen mal gucken, Jürgen ja auch ein absoluter Fußballfachmann. Jürgen, vielleicht machen wir mal so schön mit einem Bierchen auch eine Folge über Werder Bremen. Malte und ich machen nochmal schön ja so eine Folge dann demnächst irgendwann über Eat Beer. Also ich glaube, die beiden werden wir es wird jetzt nicht wieder ein Jahr dauern, bis wir die beiden nochmal wieder hören. Aber für heute sind wir erstmal durch. Wenn ihr bei Spotify, bei Apple jeweils 5 Sterne gebt, dann freuen wir uns natürlich da auch sehr drüber. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal. Ich sag tschüss, bis dann.